Hey, super, dass ihr da seid. Richtig gut. Ich habe Kollegen, die sind seit März im Homeoffice. Seit März, der war keinen Tag beim Daimler. Dann habe ich gesagt, sag mal, verlierst du nicht langsam den Bezug zur Firma, zu den Kollegen überhaupt? Also, wir machen Skype beim Daimler, das sieht man nicht wie bei Zoom, das Video und das Gesicht. Man sieht dann die Passbilder, die bei uns im Intranet drin sind. Und ist tatsächlich so. Man verliert absolut den Bezug irgendwie. Man schafft zwar nur sein Geschäft, aber so dieses tägliche vor Ort, die Kollegen sehen, ist irgendwie unersetzbar. Und wir spüren alle gerade beim Daimler, es ist so ein Runterleben von einer Beziehungskonto, das sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Und wenn aber neue Leute ins Team kommen, die haben gar keine Chance, irgendwie Beziehung zu bauen. Und ich finde es super gut, dass ihr am Livestream dabei seid, dass ihr uns zuhört. Und Matthias, ich grüße dich. Der hat sich die Woche beim Schaff das Knie einquetscht und muss es heute hochlegen. Und Rebecca und der Mike sind noch in Quarantäne. Und für all die Leute ist es richtig gut, damit dabei zu sein. Da ist es. Nehmen wir das da oben. Okay. Hallo. Genau. Meine zwei Techniker. Super. Und trotzdem für alle anderen, wo ihr denkt, ah ja, es ist gemütlich Sonntagmorgens, da kann ich den Kaffee nebenher trinken, so drum und dran. Ich habe mir letzte Woche echt zusammenreißen müssen, dass ich so beim Gottesdienst dabei bleibe, nebenher nicht nur das Vesper hol oder vielleicht ein bisschen gemütlichen Kaffee hole oder irgendwas. Und ich muss sagen, ich bin lieber hier mit der schönen Maske und sehe euch, auch wenn ein bisschen verhüllt, als daheim immer mehr auf Distanz zu gehen. Und der Kollege, von dem ich erzählt habe, der seit März daheim und im Mai geht er in seine Frühpensionierung und sieht dann niemand mehr, weder zur Verabschiedung sonst noch. Crazy, oder? Also deshalb schön, dass ihr da seid, auch mit Maske. Wisst ihr, früher waren wir hier ohne Maske, haben aber äußerliche Maske aufgehabt. Und es ist die viel schlimmere Maske, die man äußerlich trägt. Und man sagt, ich lasse niemand reinschauen. Ich gebe dem auch gar nicht mein Herz hier. Ah, Jesus, vielleicht noch so. Aber wenn mein Herz zeige, ich bin lieber hier mit Maske. Und ich sage es euch ehrlich, lieber sind wir hier ohne diese Herzensmaske und haben so eine äußerliche blöde Mundschutz auf, als ohne Mundschutz hier zu sein, aber innerlich eine Maske zu tragen und nach außen irgendwas zu spielen, oder? Und das lehrt mich gerade diese Zeit wirklich. Käsegal, wie wir aussehen, wenn wir es schaffen, unser Inneres nach außen zu tragen, ist es die viel wichtigere Motivation und die viel wichtigere Geschichte. Und deshalb danke ich dir, Vater, dass du hier bist heute Morgen. Und dass wir vor dir keine Maske tragen brauchen sollen, auch nicht dürfen, Herr. Auch nicht voreinander, Vater. Beziehung wächst nur mit offenen Herzen, Herr. Und du kennst unsere verletzten Herzen, Vater. Voreinander, vielleicht auch verletzt von dir, Vater, enttäuscht, weil manche Dinge nicht so kamen, wie wir es gedacht haben, dass es gut für uns wäre. Und Vater, du lädst uns ein, den ganzen Gottesdienst hindurch, wirklich, durch die Lieder, durch dein Wort, durch die Zeugnisse, unser verletztes Herz im Vertrauen zu dir in deine Hand zu legen. Und zu sagen, da nimm mein Herz, Vater. Vielleicht habe ich gesündigt gegen dich oder war enttäuscht von dir. Ich liefere dir mein Herz aus. Danke, dass diese Einladung gilt, auch durch dein Wort hindurch, wo du uns heute Morgen noch so viel zu sagen hast. Ich danke dir für einen frischen Geist, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du zu uns redest. Den ganzen Gottesdienst hindurch. Und auch jetzt durch diese Schrift, Herr. Amen. Ja, weil ich den Inhalt von der Predigt heute schon vor ein paar Wochen auf dem Herzen gehabt habe, hat es mich letzten Sonntag, wo ich daheim saß und einem Bernd zugehört habe, umso mehr begeistert, über was er denn da alles predigt. Also müsst ihr hier eh nochmal reinziehen. Ich hoffe, über unsere Homepage geht es demnächst wieder. Ich weiß gar nicht, wo die gerade MP3-mäßig zu hören sind. Wir haben ein kleines gehacktes Problem, das sind wir gerade mal in Ordnung bringen. Aber da war so viel Gutes drin von Bernd. Und es war so viel drin für die Predigt heute, obwohl wir nichts voneinander gewusst haben. Und dass du wieder im Psalm 23 singst, du wirst nachher noch begeistert sein dann. Der Heilige Geist tut so viel. Und ich habe gedacht, es war eine Steilvorlage letzten Sonntag, so wie früher zur besten Zeit. Ne? Real Madrid, Toni Kroos hinter dem tiefen Mittelfeld und vorne noch Ronaldo im Sturm, ist er heute nicht mehr. Und dann fliegt ein Ball 40 Meter und er nimmt den Ball auf und rein. Und ohne uns jetzt mit Ronaldo und mit dem Toni Kroos vergleichen zu wollen, aber so kam es mir echt vor, Niki. Wie gut ist der Heilige Geist, dass er manche Dinge vorbereitet und wenn wir miteinander unser Herz ihm geben, dann führt er uns auch miteinander immer wieder in Richtungen als Ehepaare, als Freunde, als Team, als ganze Gemeinde. Und das war irgendwie total begeisternd. Ja, welchen Ball möchte ich heute von Bernd aufnehmen? Was, Was war so in der Predigt drin? Da war ganz viel drin, das mir irgendwie schon vorher auf dem Herzen war. Und ich habe uns einen Bibelvers mitgebracht von Bernd, den er letztes Mal mit drin hatte. Das war diese Stelle im Römer 12, Vers 21. Ein richtig herausfordernder Vers. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Händische Herausforderung, oder? Wenn wir ehrlich sind. Ich lebe so manchmal nach der Devise: Willst du nicht mein Bruder sein, dann haue ich dir die Fresse ein. Kennt ihr das so? Ja, und hier schreibt Paulus eine Herausforderung, die mich echt challenged hat letzten Sonntag und davor schon. Und wisst ihr, wenn ihr den Bibeltext mal nehmt, Römer 12, Vers 21, das ist der letzte Vers im 12. Kapitel. Die ganze Verse davor geht es darum, unsere Feinde zu lieben. Wie gehen wir mit Menschen in der Welt um? Und das, was er hier über die Welt schreibt, da denke ich mir immer, so gehen wir eher in der Gemeinde miteinander um. Das ganze Römer 12, diese Verse, der Text vor diesem Vers, da geht es darum, die Menschen zu lieben, die uns hassen. Da geht es darum, unsere Feinde, denen hungert, Essen zu geben, ihn zu segnen, statt ihm zu fluchen. Und mitten da rein schreibt Paulus diesen Vers, das Böse mit Gutem zu überwinden. Mitten in dieser Auseinandersetzung ermutigt er uns, love or hate. Und ich habe gedacht, das hört sich stark nach Jesus an. Stark nach seiner Bergpredigt, wo er uns da ermutigt. Und dann lesen wir weiter Kapitel 13, weil der Vers ist eingebettet in eine brutale Auseinandersetzung. In einer Welt zu leben, die uns Christen vielleicht hasst. Vielleicht mit anderen Gemeindegliedern zu leben, die andere Ansichten haben. Genau da rein schreibt Paulus das. Und danach im Kapitel 13 geht's weiter mit der Aufforderung, in dem Staat, in dem wir leben, uns der Regierung unterzuordnen. Wie weit darf das gehen? Da schicke ich vielleicht noch eine Predigt drum. Wie weit darf das gehen, dass ich mich unterordnen muss? Das ist ein anderes Thema, ist heute nicht das Thema. Aber der Paulus haut den Vers rein in die Problematik mit der Welt, mit Feinden, wie gehe ich um? Nämlich zu überwinden, und das ist das Thema heute, das Böse mit Gutem. Und dann schreibt er die Verse weiter, ordnet euch eine Regierung unter, die sogar in der Lage ist, euch als Fackeln an die Wand zu nageln, um Rom zu erhellen. Weil der Kaiser Nero hat zu seiner Zeit regiert. Genau da rein in den Kontext, uns der Regierung unterzuordnen, die Steuern zu zahlen, was weiß ich was er dort schreibt, ermutigt uns er und mutet er uns das zu, dieses Böse mit Gutem zu überwinden. Und das ist keine einfache Botschaft. Und ich habe gesagt, okay Gott, jetzt kapituliere ich vor dir. Weil ich pack das nicht. Ja. Ich bin jetzt eher so ein bisschen der Angepasste. Ich mache Dinge lang mit, bevor ich dann innerlich rebelliere. Deswegen macht mir das mit der Maske gerade auch nicht so viel aus. Ich muss im Geschäft tragen, sonst kriege ich Abmahnung. Ich bin da manchmal halt Dinge auseinandergesetzt. Sebastian trägt sein Band den ganzen Tag. Wir können, dürfen gar nicht anders, sonst verlieren wir den Job. Ist gerade so. Aber manchmal brauchen wir auch tatsächlich ein Aufstehen. Aber wie stehe ich denn auf? Wie überwinde ich denn? Das ist die große Frage. Und von uns aus geht das nicht. Das muss ein übernatürliches Werk in uns drin sein. An der Stelle zurückgehörige, wo ich früher gemobbt worden bin, da zurückzugehen mit einem offenen Herzen, mich mit Feinden vielleicht zu versöhnen, das geht nicht von uns aus. Und ich habe mich gefragt, dieses Leben als Überwinder, weil von dem schreibt er, überwindet das Böse mit Gutem. Heute geht es ums Überwinden. Kommt gleich noch was ganz Spezielles. Wie kann das gehen? Wie kann ich als Überwinder mein Christsein leben? Und im ganz Speziellen, wie kann ich Sünde, Dinge, die mich ins Straucheln bringen wollen, wie kann ich der Versuchung der Sünde in meinem Leben wirklich widerstehen? Und Sünde heißt vom Wort her Zielverfehlung. Ja, was ist jetzt auch das? Eigentlich ist ganz einfach. Überall dort, wo du den Plan Gottes für dein Leben verfehlst, ist es Sünde. Was nicht aus Glauben geboren ist, ist Sünde. Ja? Und manchmal schrammen wir vorbei an dem Lebensziel, das Gott für uns hat, vielleicht in Beziehung, unsere Ehe, in Berufung, was es auch immer ist. Und dann verfehlen wir das Thema unseres Lebens. Und der Bernd ist Lehrer, Thema verfehlt im Aufsatz, ich glaube nicht ganz so gut. Gell? Das wird eher so zwischen 4 und 6 bewertet. Ich weiß es nicht, wenn es grammatikalisch gut ist, vielleicht noch mit 5+. Aber ich habe keinen Bock drauf, am Ende meines Lebens dazustehen, Thema verfehlt, sitzen 6 Peter. Und Sünde tut genau das. Die lässt uns in alle Lebensbereiche an unserer Berufung, die Gott für unser Leben hat, vorbeischrammen. Und meine Frage heute ist ganz konkret. Wie überwinden wir Sünde und besonders die Versuchung der Sünde? Wie überwinden wir das? Wie kann das im Leben gehen? Gibt es da dafür einen Schlüssel, der dir und mir ab heute hilft, zu sagen, wow, da habe ich was an der Hand, um eine Versuchung, die vielleicht heute Abend kommt, egal welche Art, weil das ist ja vielfältig. Wie kann ich das überwinden, standhaft bleiben und nicht drauf reinfallen? Und das geht's heute in dieser Predigt. Und ich habe viel so über den Neuen Bund gesprochen. Bernd hat es letzte Woche auch erwähnt. Ist für mich wirklich ein neues theologisches Denken, um an die Bibel ranzugehen. Und eines ist mir letzte Woche auch klar geworden. Und da kommt der zweite Vers von Bernd her. Deswegen war das ein Doppelpass letzte Woche. Im Neuen Bund verliert die Sünde nicht an ihre abschreckenden Konsequenzen und Auswirkungen, die sie hat. Überhaupt nicht. Der Neue Bund verharmlost auch Sünde überhaupt nicht. Ich behaupte sogar ganz im Gegenteil. Wer einmal erkannt hat, die Gnade Gottes, was sie tut in meinem Leben, und sie dann mit Füßen tritt, der wird was umso Konsequenteres in seinem Leben erleben. Und der Vers, von dem der Bernd jetzt mal gesprochen hat, das war Hebräer 10, Vers 26 bis 27. Dort schreibt der Schreiber, wahrscheinlich Paulus, vielleicht auch jemand anders: Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu. Das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts. Und dann zählt er auf, was kommt. Und das war eine tolle Ergänzung zu meiner Theologie, Bernd. Den Vers habe ich echt braucht noch zu sagen. Der Neue Bund verharmlost Sünde überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und wer fortwährend, fortgesetzt weiter sündigt und sagt, ja, ich lebe unter der Gnade, das macht mir alles nichts aus, der hat es, tut mir leid, nicht gecheckt. Der hat nicht gecheckt, was Jesus am Kreuz tat. Und die Bibelstelle hier, die nimmt jeden Freibrief von uns, zu sagen, unter der Gnade ist ja alles halb so schlimm. Der Vers ist brutal, aber den brauchst. Ich habe keine Lust drauf, das Opfer von Jesus mit Füßen zu treten. Überhaupt nicht. Und deshalb ist es für mich umso wichtiger, die Frage nochmal zu stellen, auch wenn ich das hier lese. Wie überwinde ich denn die Versuchung der Sünde? Wie kann das denn passieren? Wie bleibe mir standhaft? Haben wir vorher gesagt, standhaft, das war so ein Wort an die Lieder irgendwie. Standhaft zu bleiben, wie schaffen wir das? Wie siegen wir über Süchte und so unser altes, natürliches, geprägte, beleidigte Wutmusterverhalten, was auch immer dich beschäftigt? Wie überwinden wir Sünde in ihrer Vielfalt? Wie machen wir denn das? Hättet ihr mir einen Tipp heute Morgen? Stell dir vor, und wie widerstehe ich? Einfach so. Durch die Kraft, die Jesus gibt. Amen. Wie würdest du die Kraft bezeichnen?
Mhm.
Also widerstehe aus seiner Kraft. Okay. Ja. Es gibt hier keine falsche Antwort. Ich sitze auch nicht auf dem Richterstuhl, überhaupt nicht. Wir sammeln Gedanken und das ist gut. Haben wir noch jemanden einen Tipp? Wie können wir widerstehen oder Sünde überwinden oder wenn eine Versuchung kommt, wie kriegen wir das Ding unter die Füße?
Erkennen.
Wahnsinn. Genau. Dazu helfen tatsächlich die 10 Gebote. Für das waren sie eigentlich da, um zu erkennen, hey Peter, da läuft gerade was schief in deinem Leben. Ja. Okay, super.
Gedanken.
In welche Richtung, Marius?
Ja, wenn ich dann denke, was ich falsch machen könnte, dann ist es wahrscheinlich kein Grund, dass ich dann auch genau das tue.
Ja, okay. Also Marius hat gesagt, in Gedanken ist die Chance, wenn ich die verändere und sehe, was ich da falsch mache und dann anders denke, dass dann mein Handeln anders wird. Okay?
Ja.
Ist gut, man möchte da aktive Gemeinde sein, deswegen so ab und zu mal eine Frage in den Raum werfen und nicht gleich die Antwort zu bekommen, ist, glaube ich, ganz wichtig, auch auf uns alle, wenn wir hier sitzen. Ich habe uns eine Antwort mitgebracht. Eine Geschichte von Jesus. Wo vielleicht denkt, also, das hätte ich nicht erwartet, dass da eine Antwort drauf drin sein soll, wie man der Versuchung der Sünde widerstehen kann, weil von dem Typ, den ich euch gleich vorstelle, da erlebt man genau das Gegenteil. Der fliegt voll auf die Nase. Ich habe es euch nicht als Text dabei, weil ich dachte, dürft mal die Augen schließen, wenn ihr wollt, oder irgendwo hingucken. Und die Geschichte mal miterlebe, die Jesus seine Zuhörer erzählt und ich euch erzählen möchte. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Mal bis hierher, die Geschichte heute ein bisschen fokussiert auf diesen ersten Sohn. Also wenn jetzt euch wäre, die mich frage, also der hat es doch verbockt, oder? Er kam irgendwann zur Erkenntnis, deswegen, es zu erkennen, war ein wichtiger Punkt bei ihm, aber wie kann uns die Geschichte helfen, Sünde zu überwinden, standzuhalten, nicht den Anteil zu verkaufen rum und dann alles durchzubringen mit irgendjemand und dann zu merken, okay, das war ein Fehler. Die Geschichte trägt einen Schlüssel, aber dazu müssen wir mit diesem Sohn an den Schweinetrog, weil dort lag die Kehrtwende und auch fast die Möglichkeit zu scheitern. Das war ein ganz sensibler Moment, als er am Schweinetrog zur Besinnung kam. Als er gemerkt hat, da läuft was schief in meinem Leben. Da ist was tierisch falsch gelaufen. Er begann sich zu erinnern. Er begann sich zu erinnern, dass er daheim einen Vater hatte. Vielleicht zum allerersten Mal so richtig. Er begann sich zu erinnern, dass er Sohn ist. Vielleicht zum allerersten Mal. Und dann hat er eine fatale Entscheidung getroffen, die der Vater nachher Gott sei Dank revidiert hat. Er hat gesagt, ich bin eigentlich kein Sohn. Mein Verhalten ist kein Sohnesverhalten. Was ich getan habe, war nicht Sohnesverhalten. Ich bin es eigentlich nicht mehr wert. Ich gehe zurück. Ich fühle mich nicht mehr würdig als Sohn. Und das ist der entscheidende Moment. Und die Reaktion des Vaters ist der entscheidende Schlüssel. In der Reaktion vom Vater liegt der Schlüssel für mich heute, um Sünde, um der Versuchung der Sünde widerstehen zu können. Was war die Reaktion des Vaters? Was tat der Vater? Ging er auf den Vorschlag des Sohnes ein? Ist eine prophylaktische Frage, ich weiß. Nein, er tat es Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank, der Sohn wollte eine neue Identität. Vorher war er Sohn und sagte, ich bin es nicht mehr wert, gib mir die Identität eines Tagelöhners. Und der Vater sagt, einen Scheißdreck werde ich. Einen Käse werde ich machen. Ich mache genau das Gegenteil. Und wisst ihr, in der Reaktion des Vaters liegt der Schlüssel. Denn der Vater wusste eines, und ich habe euch den Satz mitgebracht. Ist mir jetzt kompliziert, euch den dreimal vorzulesen. Aber der ist mir irgendwie ganz wichtig geworden. Was wusste der Vater? Der Vater wusste eines, zumindest ist es meine Erkenntnis aus der ganzen Geschichte raus. Wenn mein Sohn in Zukunft gegen die Versuchung der Sünde standhaft sein soll, wenn er in Zukunft nicht mehr alles verprassen soll, dann muss er wissen, dass er mein geliebter Sohn ist und dass er in meiner Liebe alles hat und in meiner Sohnschaft und ich erweitere es in meiner Tochterschaft alles findet, damit ihn die Sünde nie mehr täuschen und betrügen kann, es in ihr zu suchen, was er nur in mir finden kann. Das wusste der Vater. Er wusste, ich muss es meinem Sohn austreiben, dass er Tagelöhner sein kann. Er muss wissen, dass er geliebter Sohn ist und in mir alles findet. Weil wenn er in mir alles hat, braucht er es nirgends anders mehr zu suchen. Und das ist meine Antwort. Eine mögliche Antwort, um Sünde zu überwinden. Der Vater wusste das, dass sein Sohn es wissen muss, dass er immer noch Sohn ist. Und dass er zukünftig sich daran erinnert, dass er Sohn ist und sich nicht mehr auf andere Dinge einlässt. Mein zweiter Satz im Zusammenhang mit dem. Sünde gewinnt in unserem Leben nur dann, wenn sie uns einen Mangel vortäuschend und uns dazu verführen kann, ihn nicht bei Gott, sondern woanders zu stillen. Nochmal. Sünde gewinnt in unserem Leben nur dann, wenn sie uns einen Mangel vortäuschen und uns dazu verführen kann, ihn nicht bei Gott, sondern woanders zu stillen, wo auch immer das ist. Und wisst ihr, Mangel bringt Jungs dazu, zu Kriminelle zu werden. Mangel bringt Ehemänner dazu, zu Ehebrecher zu werden. Mangel bringt Pastoren dazu, zu Götter zu werden, weil sie irgendeinen Selbstwert stillen. Mangel bringt Frauen dazu, zu manipulieren, dass andere tun, was sie wollen. Ich polarisiere heute Morgen ein bisschen. Ihr könnt jetzt alles durcheinander schmeißen. Und Regierungschef bringt Mangel dazu, zu Diktatoren zu werden. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Sünde hat in unserem Leben keinen Angriffspunkt. Das glaube ich zutiefst. Wenn unsere Seele von dieser Wahrheit durchdrungen ist, dass Gott wirklich allen Mangel stillt. Dass er mehr als genug ist. Danke für das Lied, Markus. Wir haben es gestern geschehen austauscht, weil es heute so dran ist. Treffend. Wenn wir das wirklich glauben, dass du mehr als genug bist, dann brauche ich nicht mehr als ihn. Dann kann ich alles haben, ohne dass es mich besitzt, sondern ich besitze es. Und ich finde von Seat, macht glaube von Leon, der ganz blöde Werbung. Ich glaube, der Leon ist es, das Auto. Nicht du besitzt es, sondern es besitzt dich. Heieieiei. Ich verstehe, was dahinter gemeint ist. Also bei einem AMG würde ich das verstehen, ja? Dass das Ding dich besitzt so ein bisschen. Aber da steckt genau diese Brutalität dahinter. Siege ich im Leben über alles, was kommt, oder nimmt mich's gefangen? Darin unterscheidet auch Paulus. Du kannst alles haben, aber lass dich von nichts gefangen nehmen. Und wenn dich was gefangen nimmt, egal ob das Motorrad ist oder irgendwas anderes oder irgendwas, dann ist nicht gut für dich, weil dann besitzt es dich. Dann besitzt dich der Wunsch, den Mangel auszufüllen. Und da beginnt Sünde ihr Unwesen zu treiben. Und das ist tatsächlich im Paradies gestartet. Wir haben das die letzten Woche ein paar Mal gehabt. Mich würde wirklich interessieren, vielleicht weiß es einer von euch, wann David den Psalm 23 geschrieben hat. War das vor seinem Ehebruch oder danach? War das eine Erkenntnis, die er danach bekommen hat, wo er den geschrieben hat? Oder war er sich vorher nicht bewusst, was er hier schreibt und hat dann in die Scheiße reingelangt? Ich sag's mal so. Aber bei der Vorbereitung ist mir tatsächlich während der Psalm 23 eine ganz wichtige Antwort auch darauf geworden. Und die Neue Genfer schreibt es irgendwie ganz toll. Zumindest die ersten beiden Verse möchte ich uns vorlesen. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Du bist mehr als genug. Und es ist eines wichtig. Vielleicht sagst du, das erlebe ich in meinem Leben nicht. Und dann ist ein Satz von Konrad Gille und ich mache das mal als Vorschlag, dass man den die nächsten Jahre wiederholt. Er sagt, Jesus hatte Hunger, als er in der Wüste gefastet hatte. Er hatte Hunger, aber er hatte keinen Mangel. Wenn er Mangel gehabt hätte, wäre er auf die Versuchung des Teufels reingefallen. Und vielleicht erlebst du gerade Hunger. Finanzieller Art, vielleicht seelischer Art, vielleicht wird irgendwas in deinem Leben nicht gestillt. Aber lass dir nicht einreden, dass ein Mangel ist, den Gott nicht stillen kann. Lass dir das nie einreden. Jesus hat mehr als genug. Vielleicht leidest du äußerlich an Mangel und denkst, es ist ein Mangel, den du brauchst. Hier geht es, glaube ich, was die Erkenntnis von David angelangt, ganz stark um unsere Seele. Dass innerlich in meinem Herzen ich fest bin und weiß, der Herr ist mein Hirte. Und darum leide ich keinen Mangel, auch wenn sich nicht alles erfüllt in meinem Leben, was ich mir wünsche. Und da ist der ganz große Unterschied, wo wir oft nicht unterscheidet und deshalb mit Gott so ein Problem haben und enttäuscht sind. Auch wenn sich äußerlich nicht alles erfüllt, vielleicht nicht im Job, vielleicht nicht in der Familie, vielleicht nicht mit deinen Kindern, was auch immer es ist, begegne dem, dass du sagst, der Herr deckt all meinen Mangel, auch wenn sich äußerlich meine Wünsche nicht alle erfüllen. Und ich glaube zutiefst, dass wir mit einem Bewusstsein dessen, dass wir die geliebte Töchter und Söhne Gottes sind, mit einem Bewusstsein unserer Identität, wir sind eine Braut, die er vorbereitet. Zu seinen Jüngern sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Ich glaube, wenn unsere Identität sich ganz tief bewusst ist, wer wir in Jesus sind, dann springen wir doch nicht wie die Schweine in die nächste Dreckpfütze und machen uns schmutzig, oder? Ein kleines Mädle, das eine Prinzessin ein Kleid anhat, ist für mich immer das beste Beispiel. Und so ein schönes weißes Kleid. Das geht doch nicht raus und hopft in die Dreckpfütze rein, um ihr tolles Prinzessinnenkleid dreckig zu machen, oder? Ich glaub's nicht. Ich glaube, die passt drauf auf, wie es kann. Und ich glaube, das ist der Schlüssel und die Antwort, die ich für mich gefunden habe. Wie überwinden wir die Versuchung der Sünde? Oh, das ist ein bisschen dunkel, jetzt soll er doch die grellere Schrift suchen. Durch das Bewusstsein unserer neuen Identität in Jesus Christus. Das ist für mich meine Lebensantwort geworden. Nicht indem ich mich mehr anstrenge, nicht indem ich mich versuche, noch mehr an die Regeln Gottes zu halten. Ich werde noch mehr scheitern. Meine Antwort, vielleicht eine unter viele, meine Erkenntnis, die ich mit euch teilen möchte. Je mehr ich mir meiner Identität bewusst bin, zu der mich Jesus berufen hat, umso mehr werde ich aus der Identität heraus leben und Sünde überwinden. Ich mach's mal runter auf diesen ganz einfachen Gedanke heute Morgen. Ich glaube, wenn der Sohn tatsächlich zum Tagelöhner geworden wäre, ich glaube, dass er bei der nächsten Versuchung, beim nächsten Mangel, den er gespürt hat, der Sünde wieder in die Arme gelaufen wäre. Ich glaube das. Ich könnte mir es zumindest gut vorstellen. Ich glaube, ich kann mir es gut vorstellen, dass er als Tagelöhner, als Waisenkind, der vielleicht nie weiß, ob er genug hat oder nicht, der nächsten Möglichkeit hinterhergerannt wäre, um seinen inneren Mangel zu stillen. Aber der Vater aus dieser Geschichte von Jesus raus, der hatte einen anderen Plan. Der hatte einen völlig anderen Gedanken. Und dieser Gedanke und dieser Plan, der wird an drei Handlungen von dem Vater sichtbar. Der hatte drei Kennzeichen. Und diese biblische Symbole, die haben ein ganz wichtiges Gehalt. Die erste Handlung von dem Vater war, er schenkte seinem Sohn ein festliches, ein neues Gewand. Ihr habt da an Josef denken müssen, ja, so der besondere Junge, ein ganz besonderes Gewand. Da steckt mehr dahinter als nur ein tolles Outfit, ja. Im biblischen Sinn ist ein Gewand ganz häufig auch, dass es eine bestimmte Zugehörigkeit ausdrückt, zu einer bestimmten Sippe, zu einer bestimmten Gesellschaft, dass ein Gewand auch ausdrückt, ein Status, es ist manchmal sogar wie ein Ausweis für eine Person. Und mit dieser Handlung des Vaters sagt er seinem Sohn, du bist wieder eingesetzt im Kreis der Familie und jeder, der dich jetzt sieht, der hier ist bei einem Fest, soll anhand deines Gewandes sehen, du bist mein wiederhergestellter Sohn. Und nie und nimmermehr wird irgendwas daran rütteln. Du gehörst wieder vollständig zu unserer Familie. Und jeder, der dich sieht und dieses Gewand sieht, der soll das wissen. Und vor allem sollst du selber wissen und es nie mehr vergessen. Deswegen trag dieses Gewand, denke ich mir so, Tag und Nacht, dass du dir immer bewusst wirst, ich bin der Sohn meines Vaters. Ich bin die Tochter meines Vaters. Das Bewusstsein unserer Identität, und der Papa bestätigt hier das, war, glaube ich, der riesige Schlüssel, damit der Sohn sich endlich mal als Sohn fühlt. Die zweite Handlung, vielleicht erinnert ihr euch dran, der Ring, den er bekommen hat. Und der Ring hat wie zweierlei Bedeutung. Das eine ist, er drückt ein Bündnis aus. Ja? Deswegen haben wir einen Ehering, der ein Ehebündnis ausdrückt. Der hat keinen Anfang, kein Ende. Der ist dauerhaft da. Der wird nicht aufgelöst. Und vielleicht ist da ein Hinweis auf den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, der uns immer in dieser Sohn- und Tochterschaft drin hält. Dieser Bund. Und gleichzeitig war ein Ring damals, und das seht ihr hier, auch ganz häufig ein Siegelring. Vielleicht war das ein Familienring, das steht nicht drin. Ich vermute es mal einfach. Und so ein Siegelring, der hat dann eine Prägung. Und diese Prägung, die gibt Autorität und Vollmacht, Geschäfte abzuschließen. Ein Brief, ein Geschäft zu unterschreiben mit dem Siegelring der Familie. Was heißt denn das? Das war für mich gestern eine Offenbarung. Der Sohn hat sein Erbe verprasst. Der hat Äcker bekommen, Häuser und hat es alles verkauft, ging weg. Und mit diesem Siegelring setzt der Vater ihn wieder als voll geschäftsfähig und als Erbe in die Familie wieder mit ein. Der Ring ist der Hammer, was der aussagt. Er sagt, Sohn, du bist wieder vollständig autorisiert und du bist wieder vollständig als Erbe eingesetzt. Vergiss das nie. Trag diesen Mantel, dein Gewand der Sohnschaft, diesen Ring der Vollmacht. Erinnere dich täglich dran, wenn du aufwachst, was du an der Hand trägst, um nie mehr dem Mangel der Versuchung der Sünde auf den Leim zu gehen. Du bist mein Sohn, du bist meine eingesetzte Tochter. Und dann das dritte Zeichen, das dritte Handeln des Vaters am Sohn, die Sandalen. Da liest man so drüber weg. Ich habe so noch römische Sandale gesucht, gestern noch bei Google. Für mich sind die Sandalen ein Schutz vor dem Schmutz des Bodens, vor dem Schmutz dieser Welt. Sag, du kriegst Sandalen von mir, damit du nicht mehr dem Staub dieser Welt ausgesetzt bist. Auch nicht in den Verletzungen, was da passieren kann. Du bekommst von mir die Sandalen, die dich vom Staub dieser Welt schützen. Da sind die Füße trotzdem noch dreckig geworden. Aber diese Ermahnung da drin, sage, hey Sohn, mach deine Füße nicht mehr schmutzig, indem du in die Sünde, in den Schlamm, in den Matsch reintrittst. Denk immer an die Sandalen, dass es nicht deine Welt ist, dieser Schmutz, wo du vielleicht gerade unterwegs sein willst. Und wisst ihr, das hat auch was mit Identität zu tun. Die Tagelöhner, die gingen barfuß. Söhne gingen mit Sandalen. Das war wie das Gewand, ein Ausdruck von Identität. Und mich hat es extrem begeistert bei der Vorbereitung. Zu sehen, der Vater geht auf die Bitte des Sohnes, nämlich nur noch Tagelöhner, Diener zu sein, er geht dort verbal überhaupt nicht drauf ein. Aber er geht drauf ein, indem er an seinem Sohn handelt, in dreifacher Weise. Und ihm sagt, Gewand, du gehörst zur Familie, voll dabei, jeder soll es sehen. Ring, volle Autorität, wieder eingesetzt, voll geschäftsfähig als Erbe. Sandalen, du gehst nie mehr in diesen Schmutz dieser Welt. Mach dir das immer bewusst. Und das war für mich so eine vollständige Wiederherstellung, die ja ihn wieder aufgenommen hat, nachdem er in die Sünde reingerannt ist, die ihn aber auch befähigt, durch das Wiederherstellen seiner Identität nie mehr der Sünde auf den Leim zu gehen. Und vielleicht, das war echt ein Gedanke von mir, hat der Sohn jetzt erst begriffen, dass er Sohn ist. Vielleicht war er im Elternhaus immer auf der Suche. Da war nur der andere Bruder drum und dran, ich gehe jetzt mal. Vielleicht war ihm das nie bewusst, was es bedeutet, Sohn zu sein. Und wisst ihr, ich glaube, wenn man Menschen in der Welt begegnet, der Sascha hat es vorher erzählt von seiner Arbeit, von Obdachlosen drum und dran, lass uns das Urteil über diese Welt in Schublade stecken. Gott hat uns einen Gnadeauftrag gegeben, dieser Welt zu begegnen. Das sind verlorene Töchter und Söhne Gottes, die zurückgehören ins Vaterhaus. Für jeden dieser Menschen hat Gott einen Mantel, einen Ring und Sandale vorbereitet. Und wenn wir mit dieser Liebe im Herzen auf Menschen zugehen, auf uns selber zugehen, in der Gemeinde aufeinander zugehen, dann schaffen wir eines, dass man im anderen die Identität hervorruft, die Gott in sein Leben reingesteckt hat. Und das wird uns helfen, der Sünde widerstehen zu können. Und das wird andere helfen, aus ihrer Sünde rauszukommen. Und das ist für mich ein ganz neuer Ansatz. Und dann hat der Sohn verstanden, was es heißt, Sohn zu sein. Nämlich auf der einen Seite eine Würde zu haben, die unantastbar ist. Und auf der anderen Seite eine Verantwortung zu haben, die genauso mit einhergeht. Und ich glaube, die zwei Seiten von einer Medaille, die haltet uns immer in diesem Gleichgewicht, das gesund ist. Würde und Verantwortung. Würde und Verantwortung. Und der Paulus, ich komme zielgerade, der bestätigt uns genau das, was der Vater hier tat. Der Konrad Gille nennt es Ermahnung im neuen Bund. Wir ermahnen uns gegenseitig im neuen Bund der Liebe. Wie geht es? Lest mal die Briefe von Paulus, und zwar nur der Anfang. Lest sie mal durch. Ich habe euch einen Abschnitt dabei. Der Römerbrief. Was startet Paulus hier? Er beginnt seinen Brief mit: Ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid berufen. Ihr seid und gehört zu seinem heiligen Volk. Paulus beginnt seine Briefe immer, indem er seine Zuhörer in den Gemeinden klar macht, was ihre Identität ist. Ihr seid Berufene, ihr seid Heilige, ihr seid Geliebte. Das seid ihr. Er ermahnt im neuen Bund zuerst mal, indem er sagt, das ist eure wahre Identität. Und dann legt er los mit: Aber das, was er gerade lebt, das passt gar nicht zu eurer Identität. Wenn du mit der Schwiegermutter dort irgendwas hast, das passt nicht zu der Identität, dass du heilig und rein und eine Braut bist, die makellos ist. Die Ermahnung im neuen Bund passiert immer, wir erinnern uns an unsere Identität. Und dann gucken wir, hey, aber ein Königssohn hopft nicht in den Schmatz, in den Matsch rein, der geht nicht zu den Schweinen an der Droge und frisst dort mit. Das passt doch nicht zu deinem Leben. Er erinnert die Gemeinde an ihre Identität. Dann ermahnt er sie an ihrem Verhalten, dass es doch überhaupt nicht zu dieser Identität passt. Und es begeistert mich extrem, wie Paulus das Ganze aufgreift. Wie überwinden wir die Versuchung der Sünde? Und ganz bewusst hier als Antwort diesen Gewand, das Ring und die Sandale darunter. Ich glaube wirklich, wenn uns vielleicht wie dem verlorenen Sohn, als er heimgekehrt ist und all diese Dinge empfangen hat, wenn uns bewusst wird, wer wir in Jesus wirklich sind, nämlich wirklich Heilige. Er ist unsere Heiligung. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Freiheit. Er ist unsere Berufung. Das ist eine neue Schöpfung, die wir sind in ihm. Wenn uns das bewusst wird, dann prägt es unser Denken. Und was unser Denken prägt, steuert unser Handeln. Und unser Handeln wird zu unserer Gewohnheit und unsere Gewohnheit zu unserem Schicksal. Und meine Antwort heute Morgen ist, lass uns auf das fokussiert sein, wer wir in Jesus sind. Dann wird es irgendwann aus uns rausfließen. Eine Abschlussfrage, mehr an mich, vielleicht an euch. Wie sieht es jetzt praktisch aus, Peter? Ist ja immer wichtig, wenn so theologisch tolle Predigt ist, das eine, man versteht es, aber was macht ihr jetzt damit, wenn ihr heimgeht heute Mittag? Mit dem, was wir bislang gehört haben. Habt ihr eine Idee? Ich habe euch als Antwort ein Zeugnis mitgebracht. Das ganze Thema, Sünde zu überwinden durch die Identität, hat der Joseph Prince vor viele Jahre in meinem Leben so angestupft. Und er hat ein Zeugnis von einem Menschen aus seiner Gemeinde, oder der ihn am Fernsehen gesehen hat, der schrieb ihm Folgendes, oder er beschreibt es ein bisschen und schreibt dann, was der Mensch ihm geschrieben hat. Der Joseph Prince schreibt hier: In meiner Gemeinde gibt es einen lieben Bruder, dessen Leben sich um 180 Grad drehte, als er Jesus seinen Herrn und Retter empfing. Trotzdem hatte er immer noch mit dem Rauchen zu kämpfen. Ich verdamme jetzt aber keine Raucher unter uns, es war nur seine Geschichte, weil ihm das Mühe gemacht hat. Er hatte viele Jahre lang geraucht und kein Tag verging, ohne dass er nicht mindestens eine Schachtel Zigaretten rauchte. Er erzählte mir, dass er sich jedes Mal, wenn er rauchte, richtig schlecht fühlte. Er fühlte sich schuldig und hörte dauernd die Stimme des Anklägers, die ihn mit Anklagen bombardierte. Wie kannst du dich einen Christ nennen? Schau dich an, du bist immer noch ein Raucher. Gib auf, du bist es nicht wert, ein Christ zu sein. Du bist solch ein Heuchler. Er hörte sich diese Anklagen ständig und je mehr er sie hörte, desto mehr rauchte er. Er sagte, dass er wirklich versuchte, seine ganze Willenskraft zusammenzubringen, um diese zerstörerische Gewohnheit zu überwinden, aber er schaffte es einfach nicht. Er wusste, dass sein Leib ein Tempel Gottes war und er wollte den Herrn aufrichtig verherrlichen, doch er hatte nicht die Kraft dazu. Er fing an, sich selbst zu verdammen und war kurz davor, die Flinte ins Korn zu werfen. Dann hörte er mich darüber predigen, dass der Heilige Geist in ihm gegenwärtig ist, um ihn von Gerechtigkeit zu überführen. Und je mehr er glauben würde, dass er gerecht ist, umso mehr würde sein Verhalten mit dem in Einklang kommen, was er glaubte. Gedankenveränderung, Marius. Also fing er an, täglich zu bekennen: Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Jeden Tag stand er auf, starrte sich im Spiegel an und sagte: Ich sehe einen gerechten Mann vor mir stehen. Sogar wenn er der Versuchung erlag und sich eine Zigarette ansteckte, bekannte er immer noch, ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Sogar gerade jetzt sieht mich der Herr als gerecht an. Klammer auf, mitten in meinem Versagen. Dieser Bruder glaubte wirklich, dass er gerecht war. Nicht wegen dem, was er tat, sondern wegen dem, was Jesus getan hatte. Und je mehr er glaubte, dass er die Gerechtigkeit Gottes war, desto mehr schwand die Macht seiner Nikotinsucht. Innerhalb kurzer Zeit hatte er die übernatürliche Kraft, seinen täglichen Tabakkonsum zu reduzieren. Er fing an, die Stimme des Anklägers, die sagte, du bist ein Heuchler, wie kannst du dich Christ nennen, durch die Stimme des Heiligen Geistes zu ersetzen, die erklärte, du bist gerecht in Gottes Augen. Gott sieht dich heute so gerecht wie Jesus. Die Stimme des Heiligen Geistes wurde lauter und lauter, bis die Stimme des Anklägers völlig übertönte. Dieser liebe Bruder hörte die Stimme der Verdammnis schließlich nicht mehr und er hörte nur noch auf die Stimme der Gerechtigkeit. Und eines Tages wachte er auf und stellte fest, dass das Verlangen nach Zigaretten nicht mehr da war. Halleluja! Einfach indem er der Stimme des Heiligen Geistes glaubte und sich selbst jeden Tag als die Gerechtigkeit Gottes sah, obwohl er noch ungerecht handelte, wurde er von seiner zerstörerischen Gewohnheit befreit. Nur treu zu glauben und zu bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus, setzte eine Kraft in seinem Leben frei, die das Verlangen nach Zigaretten verschwinden ließ. Und das ist gewaltig, mein Freund. Amen. Die praktische Antwort von einem Menschen, einfach für euch mitgegeben. Deshalb meine Ermutigung zum Schluss, wenn du mittendrin in der Versuchung bist, bekenne deine Identität. Wenn du mitten dabei bist, aus Wut heraus vielleicht was Dummes zu tun oder zu sagen, dann halt geschwind inne, wie im Schweinetrog. Mach dir bewusst, dass du die Gerechtigkeit in Gott bist und dann handle als Gerechter. Wenn du mitten dabei bist, zu sündigen und dich schmutzig zu machen, dann bekenne, dass du die Heiligkeit in Jesus bist und dann handle als Heiliger. Wenn du abgelehnt wurdest und vielleicht mit Bitterkeit reagieren willst, dann halte geschwind inne und mach dir bewusst, dass du in Jesus der Angenommene und der Geliebte bist. Und dann handle als dieser Geliebte. Wenn du mittendrin bist, dir eine Tafel Schokolade zu ziehen, das war Achim immer sein Beispiel, gell? Oder eine Flasche Alkohol zu viel oder was auch anderes, um dich zu trösten und von dieser Welt zu fliehen, dann halte inne und mach dir bewusst, dass du in Christus die Freiheit bist. Und dann handle nicht mehr als Gebundener, sondern als Freier. Und wenn du mittendrin bist in Gewohnheiten, die über dich kommen, wo du weißt, die zerstören gerade ganz viel, dann halte inne und mach dir bewusst, dass du in Christus eine neue Schöpfung bist. Und dann handle als neue Schöpfung und nicht mehr als der alte Natürliche, der du mal warst. Ich lade uns ein, auf eine Reise miteinander. Vielleicht begegnet dir die Woche eine Situation, wo du spürst, na, das ist jetzt eigentlich nicht gut. Dann halte inne und versuch mal nicht dagegen anzukämpfen, in dem Sinne, ich darf das jetzt nicht, sondern im Sinne von, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Was bedeutet das? Ich bin die Heiligkeit Gottes. Was bedeutet, ich bin die Freiheit in Christus. Ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Und mach das mal ein paar Minuten und dann wirst du sehen, und ich glaube da fest dran, dass die Macht der Versuchung verschwinden wird. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Vielleicht ist sie bei ihm Schritt für Schritt. Vielleicht brauchst du einen Monat, vielleicht zwei, vielleicht brauchst du ein Jahr oder zwei oder drei Jahre, um über ein Thema hinwegzukommen. Aber vielleicht ist das Gewand und der Ring und die Sandale was ganz Neues, um über die Versuchung der Sünde zu regieren. Ich schließe ab mit zwei Bibelverse. Ein ermutigender und ein entschlossener Vers. Der eine aus Römer 8, Vers 37. Aber in all dem überwinden wir weit, weit, nicht bloß ein bisschen, ja, nicht bloß so 2 Millimeter über die Hochsprunglatte drüber, sondern wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Seine Liebe ist die Kraft zum Überwinden. Seine Identität, die uns schenkt. Und ein Vers, der noch ein bisschen Entschlossenheit ausdrückt aus der Offenbarung. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie, die Gemeinde, Nagold, die Family der offenen Tür, sie hat ihn, den Feind, überwunden. Durch was? durch des Lammes Blut, weil wir wissen, das vollbrachte Werk Jesu ist das Fundament, um zu überwinden. Sie haben überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses, weil sie vielleicht bekannt haben, die Identität, die wir in Jesus sind, so überwinden wir. Das Wort deines Zeugnisses, was du bekennst, wer du bist, das lässt sich überwinden. Und sie haben ihr Leben tatsächlich nicht geliebt bis in den Tod. Und das ist auch was, das es uns mitgeben möchte. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive und die dürfen wir nie verlieren. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Geschichte von diesem ganz anderen Vater. Und danke, dass, wie wir heute hier sind und vielleicht uns eher fühlt wie genau dieser Sohn am Schweinetrog, vielleicht unwürdig, uns wirklich als dein Sohn oder als deine Tochter zu sehen. Danke, dass du heute Morgen diese fetzige, dreckige Lumpe wegnimmst, dass du uns in die Badewanne steckst heute Morgen, uns schrubbst und wäschst und einparfümierst und dann dieses festliche Gewand deiner Familienzugehörigkeit um uns legst. Danke, Vater, dass du heute Morgen, wenn wir hier sind und uns nicht mehr würdig sind und uns nicht mehr sicher sind, sind wir wirklich noch deine Kinder, sind wir Erben, sind wir noch eingesetzt, dass du uns diesen Ring, diesen Siegelring und diesen Bündnisring heute Morgen über unseren Ringfinger legst und sagst, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, vergiss es nie. Und du bist eingesetzt als Erbe, auch wenn du alles verprasst hast, vergiss es nie. Du hast die Vollmacht und die Autorität. Und vielleicht ist der Papa heute Morgen hier und zieht dir an deine schmutzigen Füße, wenn sie gewaschen sind, ganz neu diese Sandale an. Und sagt, und ich möchte nicht mehr, dass der Staub dieser Welt dich beschmutzt. Ich möchte auch, dass an deine Füße, deine Sandale erkennbar ist, dass du eine eingesetzte Tochter und ein eingesetzter Sohn bist. Und du bist würdig, weil Jesus durch sein Werk am Kreuz dich würdig gemacht hat. Und behalte es immer in Erinnerung, wer du in mir bist. Lass dir keinen Mangel mehr vortäuschen, sondern mach dir immer bewusst, dass ich dein guter Hirte bin und dass du bei mir keinen Mangel leiden musst, sondern grüne Auen für deine Seele da sind, für dein geschundenes Herz frisches Wasser da ist, für deine ausgetrocknete Seele lebendiges Wasser, dir die Fülle überströmend gibt. Und ich bete und ich segne uns heute Morgen, dass jede Sünde und jede Versuchung in unserem Leben ihre Attraktivität verliert, weil uns tief bewusst ist, was uns in unserer neu geschenkten Schöpfung und Identität in Jesus gegeben ist. Amen.